Und dann wurde der Segelapparat auf einmal kopflastig und sauste so nach unten. Ich kann mich jetzt auch nur noch dran erinnern, dass ich dann zu meinem Chefmonteur sagte, ja, das ist nicht so schlimm, ne, das...
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Hallo liebe Fliegerfreunde, herzlich willkommen zu dieser Folge der Privatpiloten-Lounge. Heute haben wir uns in unsere VL5-Zeitmaschine gesetzt und sind ins Jahr 1895. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast für euch. Geboren wurde er am 23.05.1848 in Anklam, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern, und gestorben ist er am 10.08.1896 in Berlin. Die Experten unter euch wissen bestimmt jetzt schon, über wen wir reden. Das ist Otto Lilienthal. Er ist der Luftfahrtpionier. Er gilt als der erste Mensch, der wiederhol- und messbare Gleitflüge durchgeführt hat. Er ist natürlich nicht im Besitz irgendeiner Lizenz. Dennoch hat er die Luftfahrt mit enormen Fußstapfen gekennzeichnet. Und seine Flugversuche, die er ab 1891 durchgeführt hat, und die damit verbundenen Messungen führten somit zum Konzept der Tragfläche, die dann wiederum den Gebrüdern Wright verholfen haben, ihren ersten motorisierten Flug durchzuführen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute in unserer Folge begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Karl Wilhelm Otto Lilienthal.
Ja, hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Johann.
Gerne. Otto, ich darf dich doch so nennen.
Ja, natürlich, klar. Wir Flieger, wir duzen uns.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Wunderbar. Also, bevor wir einsteigen, kannst du uns bitte erklären, was kinetische Energie ist?
Ja, kinetische Energie oder auch Bewegungsenergie, wie man sie im physikalischen Bereich nennt. Manchmal nennt man sie auch Geschwindigkeitsenergie. Das ist die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Bewegung enthält. Und diese entspricht der Arbeit, die aufgewendet werden muss, um das Objekt aus der Ruhe in die momentane Bewegung zu versetzen. Sie hängt von der Masse und der Geschwindigkeit des bewegten Körpers immer ab.
Okay, und was dagegen ist die potenzielle Energie?
Ja, die potenzielle Energie, die beschreibt die Energie eines Körpers in einem physikalischen System, die durch seine Lage in einem Kraftfeld oder durch seine aktuelle mechanische, möchte ich jetzt aber in Klammern setzen, Konfiguration bestimmt wird.
Gut, also wir haben die kinetische und wir haben die potenzielle Energie. Was genau ist denn der Auftrieb?
Ja, der Auftrieb, der dynamische Auftrieb ist in der Strömungsmechanik der Anteil der auf einen unströmten Körper wirkenden Kraft, der wiederum senkrecht zur Anströmrichtung steht. Der dynamische Auftrieb ist das physikalische Grundprinzip für das natürliche Fliegen von Vögeln oder auch von Fledertieren. Außerdem ist das auch die Grundlage für die Funktion der Tragfläche von Flugzeugen, Propellern, von Schiffsschrauben, Segeln, der Turbinen und Auftriebsläufer von Windkraftanlagen, die ihr jetzt heutzutage auch habt.
Das stimmt. Und alles das dank deiner Forschung. Aber jetzt haben wir ja erstmal die grundlegenden Prinzipien besprochen, weswegen die wichtig sind, darauf kommen wir ja später noch. Lass uns mal ein bisschen über dich und deine Familie reden.
Ja, also ich war das älteste von 8 Kindern. Meine anderen 5 Geschwister, sie sind im jungen Alter beziehungsweise schon von wenigen Monaten gestorben. Mein Vater war mathematisch und technisch sehr begabt, war aber von Beruf Kaufmann. Meine Mutter, die hatte in Dresden Musik studiert. Finanziell ging es uns nicht so gut. deswegen hatten dann meine Eltern auch beschlossen, mit uns drei Kindern nach Amerika auszuwandern. Naja, jetzt stand die Auswanderung kurz bevor und da ist plötzlich mein Vater verstorben. Das war so circa 6 Wochen vor meinem 13. Geburtstag. Und meine Mutter, die hat uns dann mit den bescheidenen Mitteln, die wir damals zur Verfügung hatten, zu einem ordentlichen Schulabschluss schon verholfen. Mein Bruder Gustav und ich besuchten zunächst das Gymnasium in Anklam im Jahr 1856, war das, glaube ich. Und in der Zeit habe ich natürlich schon Flugversuche und Experimente durchgeführt und mein Bruder Gustav hat mich bei den Experimenten unterstützt und war auch immer an meiner Seite. Wir waren eigentlich Zeit unseres Lebens auch ja fest befreundet.
Das ist schön, wenn man so einen Bruder hat. Wie verlief denn dann deine weitere Ausbildung?
Ja, ab 1864 habe ich dann die Potsdamer Provinzialgewerbeschule besucht. Heute heißt das, glaube ich, Humboldt-Gymnasium. Und 2 Jahre später habe ich dann ein Praktikum bei der Berliner Maschinenfabrik Schwarzkopf mit Doppel-F begonnen. 1867 und 68 habe ich dann mit meinem Bruder Gustav in Anklam die ersten Experimentiergeräte zur Erzeugung von Auftrieb durch Flügelschlag zu bauen begonnen. Wir haben es damals geschafft, eine hebbare Masse von 40 Kilogramm in die Luft zu bringen und die entscheidenden Experimente, die darauf dann folgten, waren unsere Untersuchung des gewölbten Flügels in der Luftströmung ohne Flügelschlag. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der Zusammenhang zwischen Luftströmung und Auftrieb in dieser Zeit durch die Physik noch nicht so zutreffend beschrieben wurde. Ich weiß noch, dass Hermann Helmholtz die Problematik untersuchte und in einem Vortrag im Jahre, ich glaube, das war 1873, vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften sagte, Zitat, dass er es als kaum wahrscheinlich zu betrachten sei, dass der Mensch auch durch den allergeschicktesten flügelähnlichen Mechanismus, den er durch seine eigene Muskelkraft zu bewegen hätte, in den Stand gesetzt werden würde, sein eigenes Gewicht in die Höhe zu heben und dort zu halten. Zitat Ende. Ich habe mich dann daraufhin in einem Vortrag dazu hinreißen lassen, die Aussage aufzustellen, dass die Wissenschaft nun ein für alle Mal sich darauf festgelegt habe, dass der Mensch nicht fliegen könne. Wie ich aber erfahren habe, hat die Menschheit mit Leichtbauwerkstoffen und erheblichem Aufwand in den 1960ern, glaube ich, und 70ern allerdings auch die ersten Muskelkraftflugzeuge verwirklicht.
Und was hast du dann studiert?
Ja, im November 1867 habe ich an der Gewerbeakademie in Berlin angefangen zu studieren. Die wurde damals vom Franz Rüllieu geleitet und daraus wurde später die Technische Hochschule Charlottenburg. Ich habe damals ein Stipendium bekommen und ja, wie ich ja schon erwähnte, war meine Mutter nicht gerade vom Geld gesegnet und dieses Stipendium, das hat meine Lebenssituation erheblich verbessert. Also, dass ich damals schon so ein Flugnah war, das blieb dem dann natürlich auch nicht verborgen, ne? Also haben die natürlich rausgekriegt. Und man hat damals schon meine Ambitionen in dem Bereich erkannt und nach dem Abschluss meiner Ausbildung im Jahr 1870 hat mir Rieu ein Angebot unterbreitet, dass ich eine Assistenzstelle bei ihm bekommen könne, aber ich habe das abgelehnt. Ich habe das auch nie irgendwie bereut, denn damals dann, als der Deutsch-Französische Krieg war, an dem ich dann als einjährig Freiwilliger teilgenommen hatte, habe ich immer meinem Bruder und meiner Mutter viele Briefe geschrieben und immer wieder über die Ballone berichtet, die damals aus dem belagerten Paris rausgeflogen sind. Das hat mich damals schon total fasziniert.
Ja, du hast es erzählt, du warst im Krieg für ein Jahr als Freiwilliger. Wie ging denn dein Leben nach dem Krieg dann weiter?
Ja, die ersten Versuche von mir und meinem Bruder Gustav, also wir wollten uns selbstständig machen, das war schwierig. Also wir hatten damals begonnen, Patentanmeldungen durchzuführen für einen Stirling-Motor. Das ging aber völlig schief, Später haben wir das Patent dann auf eine Schremmmaschine für den Bergbau umschreiben lassen. Und damit sind wir dann auch in eine Serienfertigung gegangen. Aber fürs eigene Unternehmen hat es damals immer noch nicht so richtig gereicht.
Ja, das waren schwierige Jahre. Und was passierte dann im Jahr 1881?
Ja, 1881. Das war wirklich mein Erfolgsjahr. Da habe ich das Patent für einen Schlangenrohrkessel bekommen. Und zusammen mit einer kleinen Wanddampfmaschine entstand der Lilienthalsche Kleinmotor. Aber 3 Jahre vorher, am 11. Juni 1878 war das, da habe ich meine Frau geheiratet, die Agnes Fischer. Die Agnes ist im Jahr 1920 verstorben und wir hatten zusammen 4 Kinder, 2 Jungs und 2 Mädels. Der Sohn Otto, der wurde 1879 geboren, Anna kam 1884 auf die Welt. Dann gab es da unseren Sohn Fritz, der wurde 1885 geboren und Helena wurde 1887 geboren. Und 1879 hatte ich noch mit meinem Bruder Gustav zusammen ein Baukastensystem für Kinder entwickelt. Das bestand aus Stein mit so mineralischen Leinöl gebundenen Bestandteilen. Und wir haben aber nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung haben wir festgestellt, dass sich die Vermarktung von dem Baukastensystem für uns finanziell überhaupt nicht lohnen würde. Und dann haben wir die Rechte, haben wir dann an den Friedrich Adolf Richter verkauft und der baut das heute noch. Und das kennt man heute vielleicht noch unter dem Begriff Ankerstein-Baukastensystem. Und das angesprochene Patent, das wir 1881 erhalten hatten, das hat uns dann die eigene Firma beschert. Die haben wir dann ab 1883 dann geführt. Und da sind wir auch schnell mit gewachsen. Wir haben dann schon damals ziemlich zügig, hatten wir 60 Mitarbeiter in meiner Maschinenfabrik. Und da haben wir dann auch ab 1894 den Normalsegelapparat in Serie hergestellt. Ja, und somit dürfen wir uns damit auch als erste Flugzeugfabrik der Welt nennen. Ja. Mir war das damals aber schon wichtig, dass wir das Unternehmen modern führen. Ne? Wir waren also schon in der Zeit weit voraus. Wir haben es so nach den Ideen von Moritz von Egidi und Theodor Herzger geführt. Und ab 1890 haben unsere Mitarbeiter auch 25% Beteiligung am Reingewinn vom Unternehmen bekommen. Ne? Das war damals schon ja Vorreiter, möchte ich mal sagen. Wa?
Ein wahrer Durchbruch. Das gibt es ja teilweise heute noch nicht mal.
Ja.
Ja, du warst definitiv ein vielseitiger Mensch mit deinen Interessen im Maschinenbau, in dem Führen deiner Firma. Und unter anderem hast du dich ja auch mit der Schauspielkunst befasst, ne?
Ja, das ist richtig. Ja, ich hatte da so eine interessante unternehmerische Episode in meinem Engagement vor die Volksbühne im Berliner Ostend war das, ja. Und da hat man mich dann irgendwann mal zum Theaterdirektor berufen und ich habe auch ja kleine Rollen so als Schauspieler übernommen. Und ich habe mich auch hin und wieder mal so als Autor versucht, ja. Ja, genau. Aber das war so nur nebenbei.
Ja, aber ein richtiger Tausendsasser.
Gut, ja.
Dann lassen wir den Teil deines Lebens einmal außen vor und widmen uns jetzt deiner eigentlichen Passion, dem Fliegen. Wie haben sich deine theoretischen Vorarbeiten eigentlich gestaltet?
Ja, also ich habe seit 1874 zusammen mit meinem Bruder Gustav mit einem selbstgebauten Rotationsapparat diese systematischen Messungen zum Auftrieb an ebenen und gewölbten Flächen durchgeführt, die uns schon damals eindeutige Ergebnisse geliefert haben. Wir waren damals schon, haben wir herausgefunden, dass eben gewölbte Tragflächen im Vergleich zu ebenen Flächen bei relativ geringer Zunahme des Luftwiderstandes in horizontaler Richtung ein Vielfaches an vertikalem Auftrieb liefern. Und zum anderen wies die schwach gewölbte Vogelflügelform den günstigsten Widerstand auf. Ja, da habe ich ja dann auch dieses Polardiagramm dann entwickelt. Und wir haben aber dann schnell festgestellt, dass uns zum einen leider das Geld fehlte, aber auch der Zeitgeist der Menschheit, das war zu dem Zeitpunkt für eine zeitnahe Veröffentlichung von den Erkenntnissen einfach noch nicht so weit. Die waren einfach noch nicht damals so weit. Da waren wir einfach viel zu weit vorne.
Aber dennoch hattest du diese Erkenntnisse. Hast du die denn dann irgendwann in einem Buch veröffentlicht?
Ja, in der Tat. Ich habe 1889 habe ich mein Buch veröffentlicht, Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Heute soll es immer noch als das wichtigste flugtechnische Werk des 19. Jahrhunderts gelten.
Die eigenartige Arbeit, welche uns in diesem Werke vorliegt, hebt ein gutes Stück jenes undurchdringlichen Schleiers, der uns, seit ihr die wahren Vorgänge des Vogelfluges so geheimnisvoll verhüllte, und gestattet uns einen tiefen Einblick in das großartige Walten der Natur bei den Wundern des natürlichen Fluges. Zwei wissenschaftlich gebildete Techniker sind es, welches es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, all ihr Wissen und Können der Fliege Idee zu widmen und unberührt und Schritt für Schritt einen Entdeckungsweg zu verfolgen, dessen Ergebnis in abgerundeter Form uns jetzt vorliegt. In ruhiger und stetiger Verfolgung ihres Zieles schritten die Brüder Lilienthal länger als 2 Jahrzehnte auf der Bahn ihres Forschens dahin. Der Vorzug dieser Arbeiten ist, dass sie nicht am Schreibtisch entstanden, sondern im physikalischen Laboratorium und auf dem Versuchsfelde. Sie stellen keine Spekulationen und Projekte von nur theoretischen Werten auf, sondern bewegen sich auf einem durchaus praktischen Boden. Das aber macht dieses Werk unentbehrlich für jeden, der überhaupt in irgendeiner Weise mit flugtechnischen Fragen sich beschäftigen will. Denn es ist nicht denkbar, dass ohne Benutzung des in diesem Werke gebotenen Materials eine wirkliche Berechnung aus dem Gebiete des dynamischen Fluges begründet werden könnte. Mensch, das hört sich ja wirklich beeindruckend an und anscheinend waren die Leute auch beeindruckt. Man musste das Buch eigentlich aus den Händen gerissen haben damals.
Ja, das war eher nicht der Fall, denn die zeitgenössische Aufmerksamkeit für mein Buch hielt sich dann doch in Grenzen. Die breite Öffentlichkeit, die Luftfahrt nach dem Prinzip leichter als Luft favorisierte dann doch die Weiterentwicklung des Ballons zum Luftschiff. Ich habe damals schon angeprangert und habe allen Vertretern damals gesagt, dass das der falsche Weg sei. Ich habe immer gesagt, die Nachahmung des Segelflugs muss auch den Menschen möglich sein, da er nur ein geschicktes Steuern erfordert, wozu die Kraft des Menschen völlig ausreichen würde.
Kanntest du denn das Buch des Franzosen Louis Mouillard, Das Reich der Lüfte?
Nee, also der Zeitgenosse, der ist mir völlig unbekannt. Ich habe meine Erkenntnisse auch immer nur aus den eigenen Experimenten gewonnen.
Okay, also du hattest keine anderen Leute, denen du gefolgt bist?
Nein, ich habe das alles alleine mit meinem Bruder erarbeitet.
Okay, welche Erkenntnisse hast du denn mit deinem Bruder Gustav gewonnen?
Ja, Gustav und ich hatten erkannt, dass dem Flügelquerschnitt eben eine ganz gewichtige Bedeutung zuzurechnen ist. Und die wichtigste Erkenntnis aus diesen Jahren war eben die Entdeckung, dass eben die gewölbte Tragfläche einen größeren Auftrieb liefert als die Ebene. Und das charakteristische Flügelprofil der Flügel ist sicherlich auch an anderen Flugtechnikern nicht entgangen. Aber wir Lilienthals haben sie erstmals mit exakten Messungen verbinden können.
Die Gebrüder White haben einmal über dich und deinen Bruder Gustav gesagt, dass die Lilienthalschen Tabellen seit über 2 Jahrzehnten das Beste waren, was sie jemals gedruckt vorgelegt bekommen haben.
Ja, das ist aber ein sehr schönes Lob. Das möchte ich dann an der Stelle einfach mal unkommentiert annehmen. Ich habe damals schon im Verein zur Förderung der Luftschifffahrt, dem ich schon seit 1886 angehörte, mein Vorgehen erklärt. Es gibt nichts Verkehrteres, als aufgrund theoretischer Arbeiten sogleich eine Flugmaschine fix und fertig zu bauen zu wollen. Und beim Herumraten und planlosen Probieren kommt für die Fliegekunst überhaupt nichts heraus. Der Übergang müsste vielmehr planvoll und schrittweise eben erfolgen. Aber das haben die damals einfach noch nicht so verstanden.
Das glaube ich dir, aber das ist wahrscheinlich etwas, was die Gebrüder White sich von dir abgeguckt haben. Das waren ja auch eher Praktiker.
Das stimmt, ja.
Wann hast du denn mit den ersten Gleitflügen beziehungsweise den ersten Versuch begonnen?
Ja, also nachdem ich mein Buch veröffentlicht hatte, war ich persönlich der Meinung, dass das theoretische Fundament ausreichend sei, um jetzt praktische Gleitflugübungen durchführen bzw. zu solchen überzugehen. Mein Bruder Gustav hat daran jetzt aber nicht mehr teilgenommen, aber nichtsdestotrotz ist sein Engagement in Bezug auf die verbundenen Vorarbeiten damit der ersten Menschenflug immer noch mit dem Namen Otto Lilienthal eben verbunden. Für die ersten Versuche diente damals gewachsener Baumwollstoff, das nannte man Schirting. Das war so ein gespannter Rahmen aus Weidenholz mit 6 bis 10 Metern Spannweite. Und die gesamte Tragfläche, die hatte so circa 14 Quadratmeter Grundfläche. Und die größte Flügeltiefe, das waren so circa 2,5 Meter. Ich kann mich genau daran erinnern, dass ich angefangen habe, Stehübungen gegen den Wind durchzuführen. Und dann habe ich irgendwann damit begonnen, so Sprünge von unserem Sprungbrett im Garten damals durchzuführen. Und 1891, ja, das muss wohl im Frühjahr gewesen sein, habe ich dann ein geeignetes Gelände gefunden. Das war eine aufgelassene Sandgrube am Nordhang des Spitzenberges zwischen Derwitz und Krylov. Heute könnte man das so als einen primitiven Flugplatz eigentlich bezeichnen. Und an diesem Nordhang kam es dann mit dem Derwitzer Flugapparat zu diesem berühmten 25 Meter weiten Gleitflug. Ich war Zeit meines Lebens immer ein sehr pedantischer Mensch und ich habe jeden Flug ausgewertet und dementsprechend den Flugapparat immer kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.
Was hast du denn da weiterentwickelt?
Ja, also zum Beispiel, ich habe mit der Zeit herausgefunden, dass vertikale und horizontale Schwanzflächen die Stabilität verbessern. Meine Flugversuche wurden in Derwitz von dem Meteorologen Karl Kassner immer begleitet. Der hat auch hin und wieder immer mal so das ein oder andere Foto aufgenommen, ne? Und 1892 habe ich dann in der Sandgrube in den rauen Bergen, das ist heute der Berliner Ostteil Steglitz, glaube ich, und 1893 eine künstliche Fliegestation in den Rhinower Bergen bei Stölln als Flugplatz genutzt. Dort habe ich dann erstmals so Flugweiten von bis zu 250 Metern erreicht. Und im Jahr 1894 habe ich in Lichternfelde bei Berlin so einen 15 Meter hohen Hügel aufschütten lassen. Den gibt's, glaube ich, heute noch, unter dem Namen Fliegeberg. Und auf diesem Berg habe ich tausende von Flügen durchgeführt, bis zu 80 Metern Reichweite. Meine treuen Helfer waren meine Mitarbeiter aus meiner Fabrik. Das war Paul Beilich, mein Fluggerätemonteur Hugo Eulitz und der Paul Schauer. Die waren immer mit dabei. Das war so unser festes Team, sag ich mal.
Also ein richtiges Team und eine richtige Fabrik. Wie viele Flugapparate hast du denn in deiner Karriere überhaupt gebaut?
Ja, also in Summe habe ich mindestens 21 Flugapparate gebaut. Und da waren auch Flügelschlagapparate dabei. Und ab 1894 ging eines dieser kleinen Flugzeuge, der sogenannte Segelapparat, in Serienproduktion. Ab 1895 bin ich 2 verschiedene Doppeldecker geflogen mit 5,5 bis 7 Meter Spannweite und 25 Quadratmetern Tragfläche. Und ab dem Jahr 1893 habe ich dann auch einen Flügelschlagantrieb konstruiert mit so einem Kohlensäuremotor. Ich hatte dann auch einen großen Flügelschlagapparat erprobungsbereit. Das war 1896, aber der ist dann nicht mehr zum Einsatz gekommen.
Okay, wenn man jetzt so viel fliegt wie du, bist du in der Öffentlichkeit bestimmt nicht unentdeckt geblieben. Wie hat denn deine Umwelt auf deine Flüge reagiert?
Ja, das war eine sehr intensive Zeit, die ich da erlebte. Denn klar, wie du gerade gesagt hast, über meine Flüge wurde natürlich im In- und Ausland ausführlichst berichtet. Und es gab natürlich auch sensationelle Flugfotografien, die in wissenschaftlichen und populären Veröffentlichungen von vielen Ländern erschienen. Unter anderem hat mich dann auch der Fotografie-Pionier Ottomar Anschütz und der Richard Neuhaus sowie der amerikanische Physiker Robert William Wood besucht. Im Verein zur Förderung der Luftschifffahrt habe ich dann regelmäßig über meine Ergebnisse berichtet. Ich habe auch immer wieder Artikel verfasst, die dann in der Zeitschrift für Luftschifffahrt und Physik der Atmosphäre sowie in einer damals sehr populären Wochenschrift Prometheus über die Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wirtschaft berichtete. Und meine Übersetzungen sind in den USA erschienen, in Frankreich und in Russland. Naja, und dann kamen natürlich auch unzählige in- und ausländische Besucher nach Berlin. Unter anderem kam im August 1895 der Samuel Pierpont Langley aus den USA. Ich glaube, Nikolai Jegorowitsch Schukowski aus Russland besuchte uns in Berlin. Aber auch der Percy Pilcher aus England war da. Und der Wilhelm Kress aus Österreich waren zu Besuch. Und schon damals habe ich eine riesige flugtechnische Korrespondenz geführt, unter anderem mit Octave Chanute, mit James Means, mit dem Alois Wolfmüller, ach, und mit vielen anderen, die sich auch eben mit der Luftfahrt auseinandergesetzt haben.
Okay, also hast du doch nicht ganz alleine mit deinem Bruder Gustav zusammengearbeitet. Aber das sind ja wirklich viele interessante Namen. Wer war denn dieser Robert Williams Woods, von dem du erzählt hast?
Ja, der Robert William Woods, der war, warte mal, wie war denn das? Am 2. Mai 1868 in Concord geboren und ist am 11. August 1955 in Amityville verstorben. Das war so ein Experimentalphysiker und ganz bedeutend waren, glaube ich, seine Forschungen auf dem Gebiet der Wellenoptik.
Mhm. Und der Samuel Pierpont Langley?
Das war ein US-amerikanischer Astrophysiker und auch ein Flugpionier. Der Langley, der war zwischen 1866 und 1878 Professor für Physik und Astronomie an der Western University of Pennsylvania und ab 1867 Direktor des Allegheny Observatory. Und er gehörte zu den Pionieren der Aerodynamik.
Ich glaube, von diesem Langley gibt es auch das sogenannte Langley Observatory mittlerweile. Okay, um jetzt alle Namen abzuschließen, wer war denn der Nikolai Jegorowitsch Schukowski?
Ja, der Nikolai. Ja, den habe ich auch noch hier in Berlin kennengelernt. Also Nikolai war ein russischer Mathematiker und hat sich auch mit Aerodynamik beschäftigt. Und er war aber von Haus aus Hydrodynamiker. Ich glaube, dass er nach seinem Mathematik- und Physikstudium an der Universität Moskau wurde er Professor an der Technischen Schule in Moskau und dort wurde er später auch Leiter des für ihn neu geschaffenen Mechanischen Instituts aufgrund seiner erfolgreichen wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der Hydrodynamik. Das war, wenn ich mich recht erinnere, 1886. Ja, genau, so war das.
Wow. Also du warst wirklich umgeben von einer Vielzahl von gebildeten Leuten, die alle in die gleiche Richtung forschten. Von daher konnte das ja nur gut gehen. Aber jetzt reden wir über einen anderen, leider nicht so schönen Tag, der 9. August 1896. Was weißt du noch von diesem Schicksalstag?
Ja, von dem Unfall an sich weiß ich eigentlich nicht mehr viel. Im Laufe der Zeit habe ich immer wieder versucht, meine Flugdistanzen zu vergrößern, was natürlich dazu führte, dass ich mich mit einem höheren Anstellwinkel und somit natürlich auch immer langsamer fliegen musste. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf einmal in der Luft stehen blieb. Und dann habe ich so mit den Füßen hin und her geschlagen. Und dann wurde der Segelapparat auf einmal kopflastig und sauste so nach unten. Ich kann mich jetzt auch nur noch daran erinnern, dass ich dann zu meinem Chefmonteur sagte, ja, das ist nicht so schlimm, ne? Das kurz ausruhen und dann geht das gleich weiter. Und dann haben sie mich dann auf einem Pferdewagen in den nahegelegenen Ort Stölln gebracht. Ja, und das Letzte, was ich dann noch weiß, ist, dass ich im Güterwagen nach Berlin gebracht wurde.
Ja, das ist auch das, was in den geschichtshistorischen Überlieferungen niedergeschrieben ist. Du bist aus circa 15 Meter Höhe abgestürzt und die Ursache dafür war eine sogenannte Sonnenböe, sprich eine thermische Ablösung. Du konntest diese nicht aussteuern und daher war es auch kein Konstruktionsfehler, wie man lange vermutete. Wie du schon richtig angemerkt hattest, musstest du, um deine Flugdistanzen zu vergrößern, mit einem immer höheren Anstellwinkel fliegen. Und somit ist dein Unfall wahrscheinlich der erste Trudelunfall, den es in der Luftfahrtgeschichte gegeben hat. Auch leider der erste, der tödlich ausgegangen ist. Du warst nach dem Absturz, wie du berichtet hast, bei Bewusstsein und man hatte dich dann in ein Gasthaus in Stölln gebracht. Später am Tage hat man sich dann unter ärztlicher Begleitung in einen Güterwaggon liegend nach Berlin transportiert und auf dem Weg ins Krankenhaus nach Berlin hast du dann das Bewusstsein verloren und bist ins Koma gefallen. Am 10. August 1896 bist du dann im Berliner Universitätsklinikum verstorben. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung, die von der Staatsanwaltschaft Berlin veranlasst wurde, hatte gezeigt, dass du dir den dritten Halswirbel gebrochen hast. Später hat man dann weitere Untersuchungen an deinem Leichnam durchgeführt und hält aber für die Todesursache eine Hirnblutung für wahrscheinlicher. Unter anderem existiert auch viele Fotos von dem abgestürzten Flugapparat auf dem Hof deiner Maschinenfabrik Lilienthal.
Otto Lilienthal gilt weiterhin als erster Flieger der Menschheit. Jedoch ist diese Klassifizierung ein wenig problematisch, da es erste bemannte Fluggeräte bereits in Form von Fesseldrachen vor über 2500 Jahren nach dem Prinzip schwerer als Luft gegeben hat. Jedoch ist über frei oder gesteuerte Flüge aus jener Zeit nichts bekannt. Albrecht Ludwig Bärblinger gilt als bekannter, wie lange vermutlich auch unterbewerteter Vorgänger Lilienthals, als der Schneider von Ulm mit seinen Flugversuchen aus dem Jahre 1811. Der Vater der Aerodynamik ist wahrscheinlich der Engländer George Cayley, von dem berichtet wird, dass er 1852 ein von ihm entworfenes Fluggerät mit einem Hausangestellten als Piloten in einen Gleitflug versetzt haben soll. Das gleiche wird auch von dem Franzosen Jean-Marie Le Bris für 1856 berichtet. Trotz all dieser überlieferten glaubwürdigen Geschichtsquellen darf man Otto Lilienthal trotzdem als denjenigen bezeichnen, der das Flugproblem letztendlich gelöst hat. Er war der Erste, der die Wirkung von verschiedenen Flügelprofilen systematisch vermessen hat und auch dokumentierte. Er war der Erste, der aufbauend auf diesen Messungen kontrolliert geflogen ist und seine Erkenntnisse regelmäßig publizierte. Die genaue Anzahl seiner Flüge ist nicht dokumentiert, aber man darf davon ausgehen, dass es mindestens 2000 waren. Er war auch der Erste, der einen Flugapparat zur Serienreife entwickelte und verkaufte. Die Brüder Wright haben diese Rolle Lilienthals ausdrücklich hervorgehoben.
Ja, den Nachlass sowie Museen und Gedenkstätten zum Thema Otto Lilienthals, den verlinken wir euch in den Shownotes. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir, lieber Otto, bedanken für dieses ganz tolle Interview. Vielen Dank für den Einblick in dein Leben.
Ja, ich danke euch und wünsche euch weiterhin many happy landings, ne?
Das wünschen wir dir auch.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!